Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News und heute an der Effingerstrasse zu Bern. Ich habe für diesen Podcast schon ein paar Urgesteine aus der Schweizer Reisebranche getroffen, aber wenn das auf einen so richtig zutrifft, dann ist es er. Seit bald 50 Jahren führt er sein eigenes Reisebüro. Herzlich willkommen im Podcast, René Losli.
Grüß dich, herzlichen Dank für die Einladung.
René, ich möchte mit der Aktualität einsteigen. Das ganz grosse Thema in der Reisebranche ist aktuell der Iran-Krieg mit Auswirkungen einerseits direkt im Nahen Osten und andererseits auch bei den Umsteigeverbindungen Richtung Asien und Afrika. Wie stark spürst du den Effekt in deinem Reisebüro?
Das war so, dass wir dann, wo der Krieg angefangen hat, bis ungefähr Mitte April sehr stark gespürt haben, weil wir Umbuchungen vornehmen, Annulationen entgegennehmen und so weiter. Und jetzt ist ja eine neue Situation, weil die Warnungen vom EDA, die sind zwar noch da, aber wenn man fliegen kann und der kann umsteigen, sei das in Katar, sei das in Dubai oder in Abu Dhabi, dass man jetzt muss fliegen muss. Und wenn man nicht will, dann muss man halt die entsprechenden Kosten für die Annulation und die Umbuchung selber zahlen. Also das hat sich ein bisschen weit verbessert und das muss man halt jetzt den Kunden auch so verkaufen und auch so informieren.
Spürst du immer noch eine Zurückhaltung, eben wie man es März, April gehabt hat, oder spürst du wieder eine grössere Reiselust?
Was wir spüren, ist, dass wirklich wieder eine kleine Leiselust da ist, aber noch nicht unbedingt die asiatische Raum. Das wird noch ein bisschen gemieden. Im Augenblick ist es so, dass die Mittelmeergebiete vielleicht nicht einmal genau bis Zypern, sondern ein bisschen vorher, das wird noch gebucht und selbstverständlich alles, was Mallorca ist, Kanarische Inseln und Italien, Sardinien, Korsika, all das sind Sachen, die gebucht werden. Zypern ist noch ein bisschen zurückhaltend, weil dort irgendwann einmal ganz am Anfang so eine Militärbasis ist angegriffen worden. Und das ist bei den Köpfen der Kunden geblieben hängen.
Wie ist Türkei jetzt zum Beispiel bei dir? Hat man am Anfang auch noch ein bisschen gehört, zum Teil Zurückhaltung. Wie nimmst du das jetzt wahr?
Im Augenblick keine grosse Nachfrage, komischerweise. Auch Ägypten nicht. Gut, jetzt muss man sagen, Ägypten wird natürlich super heiß in dieser Zeit. Die Türkei ist wirklich im Augenblick bei uns sitzen, nicht so ein gefragtes Land.
Hat es andere Boom-Destinationen, die sich vielleicht herauskristallisiert haben? Weißt du, wenn du jetzt auch mit den letzten Jahren vergleichst, wo du doch ein spürbares Wachstum hast?
Ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das etwas mit dem Krieg zusammenhängt, aber es ist sehr gross gefragt, ist der Norden. Sagen wir mal, ganz Skandinavien. Vor allem aber Norwegen mit den Kreuzfahrtschiffen, mit den Postschiffen, mit der Hurtigruten. Und es hat natürlich dort auch viele Sachen, die man anschauen kann. Sei das jetzt mit der Bergenbahn und so weiter. Also da gibt es ganz einen Haufen Sachen. Und das ist bei den Leuten im Sommer so eine Destination, wo man kann sagen kann, man kann noch ein bisschen kühlere Destinationen besuchen, weil im Sommer ist es ja jetzt hier bekanntlich auch heiß geworden.
Wir haben ganz am Anfang jetzt schon darüber geredet, über das Thema Stornierungen, Umbuchungen. Was hast jetzt du mehr gehabt? Leute, die gesagt haben, nein, jetzt will ich noch jemand anders annehmen oder später gehen oder ich sage gerade ganz ab?
Wir haben in dieser Zeit ziemlich Glück gehabt, dass wir nicht so viele Leute hatten, die richtig in Asien geflogen sind. Wir hatten Umbuchungen gehabt, das haben wir. Aber wo wir vor allem Haufen zu tun hatten, ist mit den Leuten, die wir müssen zurücknehmen mussten. Und das war relativ heikle Angelegenheit gewesen, weil man zwischen hat man wieder eine Bestätigung bekommen, dass der Kunde fliegen kann. Und plötzlich ist wieder die Meldung gekommen, der Flug fliegt jetzt doch nicht. Oder der Kunde ist wieder ab der Liste gefallen, ab der Passagierliste. Dann hat man wieder neu schauen, wieder schauen, dass man das Hotel weiter verlängern kann in Dubai zum Beispiel. Also es war so ein bisschen Heiklenack gewesen. Erstens mal für die Nerven der Kunden und in einem gewissen Sinn natürlich auch wir waren ein bisschen geforderter gewesen. Also eine richtige Challenge haben wir schon gehabt. Aber wir haben es glücklicherweise geschafft und haben eigentlich gemerkt, dass die Kunden noch Freude und auch sehr schätzen, dass man für sie geschaut hat.
Wenn du sagst, viel Aufwand, was heisst das konkret? Also haben wir da Wochenendtouren geschafft, am Abend bis um 10 Uhr? Oder weißt, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das kann man sich so vorstellen, weil der Krieg hat ja am 28. Februar, das war ein Samstag, ist, der hat einfach angefangen. Und nachher sind natürlich die ersten Telefone schon gekommen. Wir haben sofort geschaut, was haben wir für Möglichkeiten, für Leute umzubuchen. Weil, wenn man nicht gerade sofort schaut, hat man keinen Platz mehr. Oder dann sind die Preise plötzlich in die Höhe geschnellt. Und wir hatten ein paar Leute, die in Sri Lanka waren, die über Abu Dhabi zurückfliegen wollten. Und dort haben wir sofort geschaltet und haben ihnen geschrieben, hört, wenn ihr wirklich heimkommen wollt, dann würden wir euch gerade Edelweiss empfehlen, Direktflug. Kostet einfach 800 Franken mehr, aber dafür seid ihr daheim und müsst nicht irgendwo warten. Und das haben die meisten Leute auch akzeptiert.
Wie viel hat dir die Erfahrung geholfen in dem Moment, dass du, sage jetzt gerade vielleicht rund um Corona, auch schon eine ähnliche Situation gehabt hast?
Das hat natürlich sehr viel geholfen. Und da wir eine gute Übersicht haben über unsere Dossier, haben wir sofort schauen, welche Leute müssen wir fragen und welche müssen wir sofort kontaktieren. Und durch das, dass wir das gemacht haben, haben wir einen Vorsprung gehabt auf die, die irgendwo über das Internet gebucht haben, bis sie es gewusst haben und etwas machen konnten, haben wir die Plätze, beziehungsweise auch alle Reisebüro, nicht nur wir, sondern ein Haufen Reisebüro haben in dieser Richtung auch reagiert.
Wie lange hast du gehabt, bis alle Kunden zurück sind in der Schweiz?
Das ist gegangen vom Moment an, wo der Krieg angefangen hat, 14 Tage.
Ah, nicht schlecht. Also doch, ja. Hast du es dann auch abschliessen können.
Es war einfach intensiv gewesen und wir immer wieder müssen dranbleiben. Wer nicht dranbleibt, verliert den Faden.
Du hast die aktuelle Krise zum Anlass genommen, um ein Thema aufs Tapet zu bringen, das vielen in der Schweizer Reisebranche unter den Nägeln brennt. Eine Kostenregelung für den Zusatzaufwand bei Hilfeleistungen, wie wir jetzt eben gehabt haben, zuletzt nach dem Ausbruch des Krieges. Was schwebt dir da konkret vor?
Gut, auf der einen Seite könnte man sagen, das wäre ein Thema, das der SRV müsste in Angriff nehmen. Wir haben ja jemanden, der in der Politik sehr gut bewandert ist und sehr grosse Kontakte hat in Bundesbern. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite haben wir den Konsumentenschutz, der natürlich sofort eingreifen würde und sagen, nein, das geht nicht. Das tut das Pauschalreisegesetz verwässern und so weiter. Aber es ist ja so, dass der Artikel 11 im Pauschalreisegesetz, dass ja der sagt, wir müssen Hilfestellung leisten, wenn ein Ereignis vorher gemacht eintrifft. Und es steht natürlich nie, dass das gratis muss sein. Und dann, ich denke jetzt, wenn man das wirklich durchziehen möchte, müsste man das in den allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen am Kunden darlegen und sagen, schaut, wenn ihr in eine Situation kommt, wo höhere Gewalt im Spiel ist, eben sei das Krieg, sei das Streik, sei das Naturkatastrophe, dann helfen wir euch. Aber wir haben hier in unseren Bedingungen, dass das nicht gratis ist. Wir verlangen, wenn man da vielleicht eine Zahl nennt, weiss ich nicht, pro Stunde, pro Aufwand, entweder eine Pauschale oder irgendwie einen Stundenansatz. So wie das ist, wenn man zum Beispiel einen Wasserschaden hat am Sonntag, dann kann man zwar am Sanitär anrufen und sagen, los, komm, aber dann kostet es einfach einen Sonntagszuschlag plus zusätzlich die ganze Arbeit. Ich glaube, wir müssten auch das so regeln, dass man das pro Büro sagt, wir haben auch diesen Ansatz, wenn das und das passiert, dann tun wir euch das verrechnen. Und dann weiss das der Kunde. Und dann ist es nicht irgendwie kartellmässig, der vom Schweizerischen Reisebüroverband kommt.
Was schwebt dir da für einen Betrag vor? Wenn man jetzt dich konkret für Losli-Reisen würde fragen, was hättest du? Fändest du eine Pauschale besser? Fändest du einen Stundenansatz besser?
Ja, ich glaube, das müssen wir ein bisschen anschauen. Je nachdem, wie der Aufwand ist. Oder? Wenn jetzt eben, wie wir es jetzt hatten im Krieg, wo wir wirklich stundenlang für gewisse Dossier haben müssen schauen, dass der Kunde heimkommt, dann würde ich an und für sich sagen, da müssen wir einen Stundenansatz machen. Und da kommt es einfach darauf an, wenn es der Chef ist, kostet es einfach mehr, als wenn es der Stift ist, oder? Das ist ganz klar. Oder sonst halt, dann sagen wir, machen Pauschale. Die kostet irgendwie 150 Franken. Oder vielleicht sogar sagen, in dieser Pauschale bleiben wir. Und wenn es die überschreitet, müssen wir nach einer Stunde einen Ansatz rechnen. Also, ich glaube, da sind wir, da kann man frei entscheiden. Ich glaube, das müsste auch jedes Reisebüro selber, dass man nicht in kartellmässige Situationen hineinkommt.
Aber am besten wäre ja so etwas dann in einer künftigen Version vom Pauschalreisegesetz vielleicht noch klarer geregelt und auch namentlich erwähnt, oder wie siehst du
das? Ja, ich glaube eben nicht, dass der das in der EU einmal schreibt, dass der natürlich nicht daran denkt, dass der für sich denkt und denkt, ich muss schauen, dass ich gut da wegkomme und der, der es umsetzen muss, dass er dann schauen soll, wie er es macht. Also ich glaube nicht, dass man das gesetzmässig in diesem Pauschalreisegesetz reintun kann. Ich meine, man muss auch sehen, das Pauschalreisegesetz ist von 1994. Und da hat sich natürlich in der Zwischenzeit sehr viel geändert. Wir haben nicht nur mehr Pauschalreisen, wie sie dann waren, sondern wir haben Haufen Individualreisen, wo man zusammenstellt oder der Kunde etwas macht, wo wir etwas machen. Und dann wird es immer schwieriger können, zu sagen, ja, ist es jetzt wirklich eine totale Pauschalreise oder ist es eine individuelle Reise? Weil eben nicht alle die Leistungen, die sie irgendwie auf einen Weg zusammenpassen. Aber ich glaube nicht, dass man das gesetzlich regeln kann. Ich glaube, für das gibt es die allgemeinen Vertragsbedingungen.
Wenn man für etwas plötzlich Geld verlangt, das man vorher immer gratis angeboten hat, kommt das bei den Kunden meistens nicht so gut an. Hast du keine Bedenken, dass so eine Entschädigung die Position der Reisebüro ein Stück weit könnte schwächen?
Ja, es ist natürlich Folgendes. Wenn der Kunde das über das Internet buchen will, schwächt er sich wahrscheinlich mehr, als wenn er es über das Reisebüro bucht. Weil der Aufwand, den er dann hat und nicht durchkommt, weil die Callcenter alle überlastet sind und nachher hilft ihm niemand, dann zahlt er ja dann wahrscheinlich auch noch den Aufenthalt in dem Hotel. Und wenn er das alles zusammenrechnet, zahlt er wahrscheinlich mehr, als wenn er uns den Stundenlohn zahlt.
Wie hat die Reisebranche auf deinen Vorschlag reagiert, den du Ende März aufs Tapet gebracht hast?
Ich habe natürlich etliche Zusprüche bekommen, oder? Und gesagt, ja, endlich sagt das mal einer. Aber es ist schon so, das ist einfach ein Rufer in der Wüste, oder? Also, ich kann ja nichts bewegen. Eigentlich habe ich mir mal auf die Fahne geschrieben, dass wenn ich nicht mehr SRV-Mitglied, nicht mehr SRV-Vorstand bin, dass ich nicht mehr mich äussere. Und vor allem habe ich immer gesagt, es hat früher, als ich im Vorstand war, so drei so Urgesteine gegeben. Und die sind bei jeder Generalversammlung vom SRV aufgestanden, haben irgendetwas gemotzt, wo man müssen sagen, ja, weisst, jetzt ist wirklich nicht mehr jetzt. Oder jetzt ist nicht mehr früher, jetzt ist jetzt, jetzt haben die Zeiten geändert. Und ich gehöre natürlich jetzt auch ein bisschen zum alten Eisen. Aber dort hat es mir einfach gedacht, ich tue das möglichst neutral, möglichst ohne irgendjemanden anzugreifen, mal auf den Tisch legen. Dass man vielleicht mal sieht, ja, vielleicht könnte das sein, was die ganze Branche bewegt.
Hast du aus dem SRV raus schon irgendwelche Signale, dass man das durchaus angeht?
Ja, der Martin Witwer hat sich geäussert und auch der André Lütti. Aber eben, das ist natürlich etwas, das langsam malt, weil man kann nicht einfach kommen und nach Bern kommen und sagen, so, jetzt müsst ihr das alles ändern. Das funktioniert nicht. Also die Mühlen malen langsam. Und darum sage ich, wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir wahrscheinlich in den ARVBs etwas ändern, weil da hat man nachher etwas Schriftliches. Und das ist ja möglich.
Ein anderes Thema, das in der Branche zuletzt heiß diskutiert worden ist und das du vorher auch schon angetönt hast, ist der Umgang mit den Reisehinweisen vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten. Obwohl SEDA von touristischen Reisen im Nahen Osten weiterhin abratet, hat der Schweizer Reiseverband der Branche einen Kurswechsel empfohlen, nämlich keine Gratisannulationen und Umbuchungen mehr, ganz speziell bei den Umsteigeverbindungen über Drehkreuz in der Golfregion. Die grossen Schweizer Reiseveranstalter setzen das jetzt entsprechend um und bieten auch wieder aktiv Reisen in die Golfregion an. Was haltest du von diesem Sinneswandel?
Also ich finde das eigentlich eine gute Angelegenheit. Es ist immer noch die Frage, wenn der Kunde bucht, wie denn die Situation ist. Oder wenn man also merkt, jetzt zum Beispiel, wie es jetzt gerade wieder läuft mit Iran und Libanon und Israel, dann muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube, das ist die Sache vom Reiseberater, der die Lage ein bisschen einschätzt. Bis jetzt, also sagen wir mal, bis vor zwei, drei Tagen, hat man können sagen, ja, es ist ruhig. Und solange dass die Fluggesellschaften, die dort heimisch sind, also Emirates und so weiter, wenn die fliegen, also das sind ja keine Kamikaze-Piloten. Also die fliegen nicht, wenn sie wissen, jetzt fliegen die gerade in die nächste Bombe rein. Also von dem her ist es ging ein bisschen Abschätzen. Und wenn es dann ganz schlimm wird, haben wir einfach nur die Möglichkeit, dass man umbucht. Meine, auf der einen Seite ist es ja auch eine Frage vom Preis, den der Kunde für ein Billett zahlt. Also er zahlt natürlich über die Drehkreuze, die wir jetzt da gesagt haben, weniger, als wenn er direkt Flüge nimmt mit der Swiss irgendwo her. Und das ist schon ein Abschätzen vom Kunden. Also das ganze Risiko kann nicht einfach nur das Reisebüro tragen, sondern das ist, glaube ich, ein Gehen und ein Nehmen und sagen, schau, das ist das, das ist das, das ist deine Wahl, was willst du lieber? Wenn das du wählst, kann es sein, dass du ein Problem bekommst, dadurch auch wahrscheinlich nicht. So. Und ich glaube nicht, dass wir für einen Kunden entscheiden können, sondern wir müssen ihm die ganzen Sachen auf den Tisch legen und er muss dann entscheiden, weil er trägt ja auch eine Verantwortung, nicht nur wir.
Wie nimmst du jetzt Kunden wahr, gerade bei diesem Thema? Haben sie Angst, über die Golfregion zu fliegen oder Respekt? Oder nimmst du schon auch wahr, dass irgendwo Bedenken vielleicht ein bisschen am Verfliegen sind und die Kunden wieder eher über die drei Kreuze auch reisen?
Ich glaube, die zweite Variante ist eher. Es gibt Leute, die sind ängstlich und die wollen nicht gerne fliegen sowieso. Und die gehen sicher nicht an den Ort, wo sie dann nicht wissen, ob sie wirklich dort durch können oder nicht. Also es gibt einfach so Risikogruppen, die sagen, ich fliege nur sicher. Ich meine, fliegen ist ja so oder so sicher. Aber ich fliege noch sicherer. Ich will nicht in eine Region, wo ich nicht weiss, ob da plötzlich gleich etwas passiert. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, ich gehe da drüber. Es ist bis jetzt nichts passiert. Ich fliege ja. Und von dem her ist es ja immer wieder ein bisschen weit eine Abwägung. Zahle ich so viel oder zahle ich so viel nicht? Ist mir das so viel wert oder ist mir es nicht wert?
Hast du auch schon wieder Leute, die Dubai buchen oder Doha oder Oman? Wie sieht das aus, die wirklich in die Region auch gehen, gehen Ferien machen?
Nein, im Augenblick nicht. Ich habe zwar gerade einen Bericht gelesen von einer Reisebüro-Inhaberin und die war jetzt gerade etwa 6 Tage drunter gewesen und hat gesagt, es ist ehrlich alles sehr ruhig. Die Hotels sind über das Wochenende voll. Natürlich nicht von Leuten vom Ausland, sondern das sind natürlich alles zusammen, wie das immer ein bisschen ist, dass sie Leute, die dort wohnen und dann einfach in die Hotels gehen und über das Wochenende sind die meistens voll. Das habe ich auch schon erlebt, ohne dass Krieg war. Aber eigentlich ist es nicht so ein Problem. Aber eben, das Risiko, dass irgendwo plötzlich doch eine Bombe einschlägt, weil die Iraner jetzt irgendetwas angreifen in Oman, in Abu Dhabi oder wo auch immer, das ist natürlich immer da. Und ich glaube, das muss man den Kunden schon sagen. Und wenn wir es verkaufen, ja, ist es vielleicht sogar noch wichtig, dass man sagt, dann müssen wir eine Verzichtserklärung unterschreiben, dass ihr das habt wollen und dass wir euch das nicht einfach verkauft haben, ohne auf Gefahren hinzuweisen.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Jetzt ist der Moment für eine Zeitreise zurück in dein Teenager-Alter. Irgendwann müssen sich alle Jugendlichen die Frage stellen, in welche Richtung dass es beruflich gehen soll. Hast du schon früh gewusst, was für eine Laufbahn das du möchtest einschlagen?
Eigentlich schon, ja.
Was war es und wann war es?
Das war nach der Matur. Die Laufbahn wäre eigentlich Tierarzt gewesen, die ich wollte machen. Und ich habe auch ein bisschen etwas gemacht bei meinem Tierarzt. Ich bin also dort auch so, wie man es heute sagt, schnuppern oder helfen. Also ich habe einige, wenn es das ein bisschen komisch klingt, einige Kühe künstlich geholfen, besamen. Und das war sehr spannend gewesen. Und habe nachher noch das Militär gemacht, in dem, dass ich noch die Rekrutenschule, und dann UO und nachher noch die OS gemacht habe. Und während dieser Zeit ist mein Vater plötzlich gestorben. Und als ich aus der OS zurückgekommen bin, war es so wie gewesen, dass jetzt das Reisebüro ohne Chef da ist. Es hat zwar Mitarbeiter gehabt. Und dann kam die grosse Frage, gekommen, ja, du hast ja noch nicht angefangen zu studieren. Willst du jetzt nicht das Reisebüro übernehmen? Weil du bist ja sowieso zu klein für ein Grossvieh und so. Ja, wie willst du das machen? Hast du so viel Kraft und so? Und dann habe ich einfach langsam mal überlegen. Die Mutter hat natürlich auch ein bisschen Druck gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was mache ich im Reisebüro? Ja, keine Ahnung. Oder? Also, was mache ich mit Latein? Wir haben Physik, wir haben Geometrie und. Also Physik und Chemie. Und was mache ich hier mit Chemie? Nichts. Oder? Kein blassen Dunst. Und dann habe ich gesagt, also, wenn ich etwas so mache, dann gehe ich zuerst in eine Lehre. Und dann konnte ich eine verkürzte Lehre machen auf einer Bank. Und nach dem anderthalb Jahr statt drei. Und nachher habe ich das Reisebüro übernommen.
Das war wann?
Das war 1977. Da habe ich das übernommen. Und dann habe ich gesagt, ja, also nur mit dem KV und mit der Bankausbildung ist das eigentlich nicht wirklich eine gute Voraussetzung. Weil es braucht schon noch etwas anderes als nur zu wissen, wie man gut Deutsch kann, sondern man muss noch ein bisschen Geografie kennen. Und man muss natürlich auch die ganzen Systeme kennen und so weiter. Und dann jetzt die eidgenössische Tourismusexperten gegeben, dort bin ich der Erste gewesen, wo mit anderen, das sie vor allem eben Kurdirektoren gewesen, wo ich nachher die Schule gemacht habe, die ist 3 Jahre gegangen, und dann habe ich die abgeschlossen. Und dann habe ich etwas verstanden vom Tourismus, und das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich dann gefragt wurde, ob ich in den Vorstand vom Reisebüroverband kommen will, oder vom Reiseverband, ja. Und nachher bin ich so in den Vorstand gekommen, bin nachher verantwortlich gewesen für die Retailer-Gruppe. Das war dann eine spezielle Gruppe gewesen. Wir hatten die Retailer-Gruppe und die Theo-Gruppe. Und das habe ich 1991, bin ich gewählt worden, etwa bis 1997 gemacht. Und nachher habe ich mal gesagt, ja, jetzt wäre es eigentlich mal Zeit zum Wechseln. Und dann bin ich dann in die Ausbildung hineingerutscht und habe dir geholfen, die neue KV-Reform aufzubauen. Indem, dass wir hier in Bern mit dem Reisebüro Vereinigung Bern-Solothurn haben wir einen Pilotversuch gemacht, ob das etwas könnte sein. Und dann sind wir dort zu einer Führungsbranche geworden, also Prüfungsbranche geworden, so dass wir Prüfungen haben können selber gestalten und nicht irgendwie Administration und wie so alles geheissen hat, haben müssen machen.
Ich will noch mal ein bisschen zurück zu dem Entscheid von dir betreffend Beruf. Du hast einen Vater gehabt mit einem Reisebüro. Da hätte es ja gut können sein, dass der kleine René sagt, mal, das ist genau mein Weg. Warum hat sie nicht gereizt oder nicht gekützelt gehabt?
Ja, weil ich einfach eine andere Bahn eingeschlagen habe von der Ausbildung her. Oder? Ja, der Vater hat das frei gelassen und hat gesagt, du machst, was du willst. Und dann hatte ich die Chance gehabt, dass ich immer komme und habe dort nachher das gemacht. Und eben, darum ist dann die Diskussion gar nicht mehr darum gewesen, dass wenn du die Matur hast, nachher zurück ins Reisebüro. Das wäre ja irgendwie absolut schräg gewesen, oder? Dann hätte ich von Anfang an in ein Reisebüro müssen, die Lehre machen müssen, oder hätte sie hier beim Vater machen können. Das wäre möglich gewesen. Also eigentlich war mein Ziel gewesen, schon eben etwas Berufliches zu machen, das auch mit Leuten zu tun hat. Natürlich jetzt hier mit Tieren auch noch, oder? Zusätzlich. Und von aussen und in der Natur.
Hast du irgendwann einmal bereut, dass du nicht Tierarzt geworden bist, oder hast du dich so gut und schnell arrangiert mit der Reisebranche, dass du gar keine Zeit gehabt hast, irgendwie über das nachzudenken?
Ich glaube, ich weiss ja nicht, wie es war, wenn ich Tierarzt geworden wäre. Also jetzt nachträglich können sagen, ich es bereue, ich weiss es nicht. Ich habe mich jetzt einfach für diesen Beruf entschieden und bin jetzt in dem Innen und habe da nachher eigentlich alles gegeben, was man kann. Ich wollte nie grösser werden. Oder? Also, man kann ja sagen, wir hätten eigentlich schon können 4, 5, 6 Personen. Aber ich bin immer auf der Meinung, so wie mein Vater auch, klein bleiben, aber dafür für die Kunden da sein, einen Kundenservice bieten, so ein bisschen ein USP, ein bisschen mehr machen. Weil mit über den Preis kann man es nicht machen, aber über die Leistung und über den Service und über die Freundlichkeit gegenüber den Kunden, dass man sich kennt, wenn sie kommen, dass man weiss, was sie für Bedürfnisse haben. Und so haben wir natürlich auch ziemlich viele Kunden gewonnen durch Mundpropaganda.
Das heisst, ihr seid immer das Zweite gewesen, oder? Was ist das Maximum?
Ja, wir waren mal 4 gewesen, und dann waren wir lang 3 gewesen, und dann ist die langjährige Mitarbeiterin ist dem 16 gestorben. Und dann habe ich gefunden, ich schaue jetzt mal, was kann ich im Bereich von der EDV noch verbessern, weil es gibt sicher Sachen, die wiederkehrende Arbeiten sind, und das haben wir dann integriert. Ich hatte nachher jemanden gehabt, wir haben eine eigene Inhouse, also nicht irgendwie Umbrella oder was auch immer, sondern wir haben 1987 ein eigenes Programm auf die Beine gestellt, das immer noch läuft, das aber immer wieder updated worden ist. Und dort haben wir Verbesserungen gemacht, für unsere Arbeitsabläufe ein bisschen zu vereinfachen, sodass wir nicht noch jemanden Zusätzliches brauchen.
Weil es war die Blütezeit, wo es dir am allerbesten gelaufen ist jetzt in diesen bald 50 Jahren?
Ja, das war natürlich schon in den Jahren 1977 bis 2000. Weil da hat es natürlich auch noch nicht so viele Reisebüro gegeben, auch nicht so viele Internetmöglichkeiten, Plattformen und so weiter. Also die Leute sind hierher gekommen und haben hier gebucht und haben das bekommen, was sie wollen. Heute ist der Kunde viel besser informiert, wenn er aufs Büro kommt, als vielleicht wir selber sind. Und für das brauchen wir zwischendurch noch ein bisschen KI, oder?
Du bist im Pensionsalter und hättest dich beruflich schon können zur Ruhe setzen, wenn du hättest wollen. Warum arbeitest du immer noch?
Das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht habe ich den Zeitpunkt verpasst, um zu sagen, jetzt gebe ich auf. Und es ist natürlich ein eigener Betrieb. Und einen eigenen Betrieb einfach so von heute auf morgen aufzugeben, das ist noch relativ schwierig, weil man hängt ja ein bisschen am Ganzen. Vielleicht ist es so ein bisschen Nostalgie und sagt, ja, wie man etwas aufbewahrt, oder? Das bewahrt man einfach auf und findet, das ist noch etwas Schönes, dann tut man es auf die Seite. Und vielleicht habe ich, das muss ich jetzt vielleicht sagen, das ist aber mein Fehler, habe ich den Aufbau für die neue Übergabe ein bisschen weit verpasst.
Hast du einmal gesucht, aktiv?
Nein,
oder?
Nein, habe ich nicht. Aber jetzt habe ich ja irgendjemanden, der das Interesse hat und wir arbeiten jetzt zusammen und vielleicht kann es so sein, dass es eine Ablösung gibt und ich einfach nur noch im Hintergrund bin und nicht mehr am Schalter bei den Kunden. Weil irgendwann muss man sagen, ja, vielleicht ist man ja auch zu alt. So das Gleiche wie beim Schulgehen, oder?
Hast du das Pensum aber ein bisschen reduziert? Nein. Oder schaffst du eigentlich immer noch von... Ja.
Oder was soll ich daheim hückeln, wenn die Frau auch arbeitet und dann muss ich Post-it-Zettel abbauen?
Was sagt dein Umfeld sonst? Vielleicht auch Kollegen, die eben auch im Pensionsalter sind und jetzt die Zeit für anders nützen. Haben die Verständnis für das, was du machst? Oder schüttet es manchmal auch mal den Kopf?
Ja, sie fragen sich schon, aber dann muss ich einfach sagen, schaut, ihr seid jetzt pensioniert. Was macht ihr? Ihr sucht eure Pöstchen, oder? Und dann seid ihr gleich beschäftigt. Also, warum muss ich eine Pöstchen suchen, wo ich vielleicht nicht weiss, ob sie mir gefallen, wenn ich an einem Ort bin, wo etwas schon, was mir gefällt? Also, ich muss ja nicht unbedingt Arbeit suchen, wenn ich sie schon vor der Tür habe.
René, wir steuern schon auf den Schluss zu. Und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Am meisten stolz bin ich nach fast 50 Jahren Losli-Reisen auf...
Dass die Kunden immer noch an uns glauben und dass sie an und für sich auch bei uns buchen können.
Die härteste Zeit, die ich als Unternehmer durchgemacht habe, war wo?
Während der Pandemie.
Und meine nächste Reise geht auf?
Mallorca.
René Losli, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Danke vielmals, merci für das Interview.
Und euch, danke vielmals fürs Zuhören. Der nächste Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Ciao miteinander.